It is astonishing to see the refusal of developed countries in providing a figure for the quantum, how much money they're willing to provide to fulfill their legal obligations under the Paris Agreement and the Convention. In fact, it is a symptom of their lack of political engagement that we witness here.
Bei den Vorverhandlungen in Bonn zur nächsten Klimakonferenz gab es kaum Fortschritte. Vor allem beim Thema Geld haben die Industrieländer blockiert, sagte Mariana Paoli von der Entwicklungsorganisation Christian Aid. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Verena Kern und spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo, der Podcast erscheint am 14. Juni 2024 und wir sprechen hier wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Zum einen sprechen wir über die Vorbereitungskonferenz für die nächste Klimakonferenz. Da gab es kaum Fortschritte. Die Schweiz will ein Klimaurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht umsetzen. Und zum Schluss sprechen wir über die nachhaltigste Fußball-EM aller Zeiten.
Als erstes möchten wir heute mit euch nach Bonn blicken. In der Stadt hat nämlich das Klimasekretariat der Vereinten Nationen seinen Sitz. Ja, und deshalb findet dort jedes Jahr im Frühsommer eine kleine Klimakonferenz statt. Die Konferenz ist am gestrigen Donnerstag zu Ende gegangen und wir wollen uns anschauen, was das Treffen denn gebracht hat.
10 Tage lang haben sich rund 6.000 TeilnehmerInnen aus fast allen Staaten der Welt in Bonn getroffen, um die nächste reguläre Klimakonferenz, die Ende dieses Jahres in Aserbaidschan stattfinden soll, vorzubereiten. Und dabei ging es vor allem ums Geld. Es ist nämlich noch offen, wie viel finanzielle Unterstützung die Entwicklungsländer in den Jahren ab 2025 bekommen sollen. Mit dem Geld sollen die Entwicklungsländer selber Projekte aufsetzen können, um ihren Treibhausgasausstoß zu senken, wie zum Beispiel mit dem Bau von erneuerbaren Energieanlagen wie Wind oder Solar. Und sie sollen sich auch an die bereits eingetretenen Klimaänderungen anpassen können, wie es zum Beispiel Bangladesch mit dem Bau von Hochbunkern macht, die die Menschen aufsuchen können, wenn heftige Wirbelstürme auftreten. Aber auch für bereits entstandene Schäden infolge der Klimakrise verlangen die Entwicklungsländer Geld.
Die Industrieländer haben schon vor Jahren versprochen, dass sie ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar an die armen Länder zahlen. Die Industrieländer gründen ihren Wohlstand ja auf dem massiven Verbrennen von Kohle, Öl und Gas und sind wegen ihrer historisch hohen Treibhausgasemissionen hauptverantwortlich für die Klimakrise, während die Entwicklungsländer selbst nur einen sehr geringen Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen haben. Das ist der Hintergrund. Allerdings sind die versprochenen 100 Milliarden US-Dollar auch erst 2022 zustande gekommen, also 2 Jahre später als zugesagt. Und das hat natürlich für Ärger in den Entwicklungsländern gesorgt. Sie fordern, dass diese offenen Beträge für 2020 und 2021 auch noch gezahlt werden sollen.
Ja, und wie viel Gelder die Industriestaaten ab 2025 zahlen sollen, ist noch offen. Also im Prinzip gibt es schon eine gewisse Einigkeit, dass die Klimafinanzierung wachsen muss und dass die bisherige Summe, also die 100 Milliarden US-Dollar jährlich, eher eine Untergrenze darstellen. Aber wie viel Geld künftig fließen soll, das ist strittig. Das Ziel soll Ende dieses Jahres im aserbaidschanischen Baku beschlossen werden. Und die Verhandlungen darüber waren echt zäh. Das neue Ziel soll den Bedürfnissen und Prioritäten der Entwicklungsländer Rechnung tragen. Konkrete Forderungen legten arabische und afrikanische Länder vor. Diese forderten jährlich zwischen 1,1 Billionen und 1,3 Billionen Dollar für die 5 Jahre bis 2030.
Das sind natürlich enorm hohe Summen. Aber mal zum Vergleich, die Schäden von der Flutkatastrophe im Ahrtal, die haben ja 30 Milliarden gekostet. Ja, und im Vergleich dazu sollen sich die Entwicklungsländer 100 Milliarden US-Dollar teilen. Also es ist schon offensichtlich, dass die bisherigen Summen wenig sind. Die Industriestaaten wollen aber nicht, dass die Klimafinanzierung neben Klimaschutz und Klimaanpassung auch auf die Kosten für Klimaschäden ausgeweitet wird, weil sie ja horrende Forderungen fürchten, zu Recht würde ich auch sagen. Und auch über konkrete Summen wollten die Industrieländer in Bonn nicht sprechen. Das führte wiederum zu einer Verweigerungshaltung bei den Schwellenländern. Sie wollten nicht darüber sprechen, dass sich mehr Länder bei der Klimafinanzierung beteiligen sollen, also auch Sie zum Beispiel. Das ist nämlich das, was die Industriestaaten fordern. Auch wohlhabende Länder wie die Ölstaaten im Nahen Osten sollten nach Meinung der Industriestaaten einzahlen. Oder Länder, die höhere Pro-Kopf-Emissionen und ein höheres Pro-Kopf-Einkommen haben, wie viele Industriestaaten. Das wären zum Beispiel Brunei, Israel, Katar, Kuwait, Singapur und Südkorea. Aber ein wirkliches Vorankommen bei diesen Fragen hat es in Bonn nicht gegeben.
Ja, und außerdem drehten sich die Verhandlungen darum, wer senkt seine Emissionen und wie stark. Also wie stark die Staaten ihre Emissionen mindern, das legen die Länder ja selbst fest. Bis Anfang des nächsten Jahres müssen die Länder ihr Klimaziel für 2035 vorlegen. Da wurde beispielsweise diskutiert, wie müssen diese Ziele ausgestaltet sein? Was schreibt man da rein in so ein Ziel? Stichwort wäre da zum Beispiel der Ausstieg aus den fossilen Energien. Und welche technischen Parameter braucht es dafür und so weiter? Das wurde diskutiert. Aber es gibt noch ein weiteres Problem. Es ist eigentlich klar, dass die Länder bei ihren Klimazielen für 2030 noch eine Schippe drauflegen müssen, weil die bisherigen Ziele eben nicht ausreichen, das 1,5-Grad-Limit einzuhalten. Ja, und mit den bisherigen Zielen stoßen die Länder bis 2030 noch doppelt so viel CO2 aus, wie mit dem Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, vereinbar wäre. Und deshalb müssten die Länder da eigentlich auch noch mal ran.
Das heißt, die Agenda für die Klimakonferenz in Baku, die Ende des Jahres stattfindet, ist wirklich umfangreich. Und eine richtig gute Vorarbeit hat in Bonn leider ja nicht unbedingt stattgefunden. Es ist zwar gelungen, das Arbeitsdokument, welches Grundlage für einen Beschluss in Baku sein soll, von 63 auf 35 Seiten zu reduzieren, aber es blieb noch sehr viel offen. Und wenn man bedenkt, dass die Emissionen nicht schnell genug sinken, ist es ein Problem, dass mit Aserbaidschan nun schon zum dritten Mal in Folge ein autokratischer Staat eine Klimakonferenz leitet. Das ist ein Problem für das Vertrauen in den Verhandlungsprozess. Denn alle Staaten müssen sich ja darauf verlassen können, dass das Land, das die Verhandlungen leitet, alle Interessen berücksichtigt. Mit Transparenz und Demokratie tut sich Aserbaidschan schwer. Bürgerrechte und Medienrechte sind eingeschränkt. So wurden im Vorfeld der Konferenz 25 JournalistInnen und AktivistInnen verhaftet.
Ja, und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Thema. Wir reden über die Schweiz. Die ist ja vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu mehr Klimaschutz verurteilt worden. Das war Anfang April, also vor ungefähr 2 Monaten. Und wir haben hier im Podcast auch darüber berichtet. Dieses Klimaurteil galt als wegweisend, manche sagten sogar historisch. Denn zum einen hat das Gericht in Straßburg zum ersten Mal über eine Klimaklage verhandelt. Und zum anderen, und das ist besonders wichtig, ist Klimaschutz mit diesem Urteil sozusagen offiziell zum Menschenrecht erklärt worden. Geklagt hatte der Schweizer Verein Klimaseniorinnen. Die sind durch alle Instanzen gegangen und schließlich vor dem Menschengerichtshof gelandet. Und der hat ihnen, wie gesagt, vor 2 Monaten Recht gegeben.
Doch jetzt sagt das Schweizer Parlament, sie wollen das Urteil nicht umsetzen. Am Mittwoch hat der Nationalrat, das ist ungefähr vergleichbar mit unserem Bundestag, mehrheitlich für eine Protesterklärung gestimmt. Und letzte Woche hat der Ständerat in etwa vergleichbar mit unserem Bundesrat, also der Länderkammer. Der hat bereits letzte Woche für diese Erklärung gestimmt, und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit. Dagegen war, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, eine linksgrüne Minderheit, aber die konnte sich eben nicht durchsetzen.
Das heißt also zusammengefasst, die beiden Kammern wollen, dass die Schweizer Regierung sagt, wir lehnen das Urteil ab, wir wollen nichts weitermachen und wir werden nichts weitermachen. Und die Begründung lautet, die Schweiz hat das längst erfüllt, was das Gericht in seinem Urteil fordert. Und man muss fairerweise sagen, an diesem Argument ist tatsächlich was dran. Die Klage der Klimaseniorinnen stammt ja von 2020 und sie mussten sich ja durch alle Instanzen klagen. Und das dauert nun mal seine Zeit. Genau aus diesem Grund ist ja eine andere Klimaklage gescheitert, über die der Gerichtshof auch im April entschieden hat, nämlich die Klimaklage von portugiesischen Jugendlichen. Sie wollten sich den sehr zeitaufwendigen Gang durch die Instanzen sparen und haben sich direkt an Straßburg gewandt. Aber da hat das Gericht gesagt, das geht nicht, man muss durch alle Instanzen gehen, und die Klage der Jugendlichen wurde abgewiesen.
Ja, also die Klimaseniorinnen, die haben es richtig gemacht und sie haben gewonnen. Aber der Punkt ist eben, seit 2020, seitdem sie ihre Klage eingereicht haben, da ist eben einiges passiert in der Schweiz in Sachen Klimaschutz. Erst am letzten Sonntag zum Beispiel hat es eine Abstimmung gegeben über ein neues Stromgesetz, mit dem erneuerbare Energien stärker gefördert werden sollen. Und das hat auch eine Mehrheit bekommen. Ja, und auf solche Dinge verweisen nun die Gegner des Urteils, um zu sagen, wir tun längst genug.
Aber es gibt in der Schweiz nicht nur Kritik an dem Urteil, sondern auch das Straßburger Gericht selbst wird kritisiert. Vor allem aus dem bürgerlich-konservativen Lager. Und diese Kritik ist zum Teil wirklich sehr heftig. Da wird von Übergriffigkeit gesprochen und von Machtanmaßung durch das Gericht, von einer unzulässigen Einmischung und von einem absurden Klimaurteil. Ja, die nationalkonservative SVP hat gleich nach dem Urteil im April gefordert, dass die Schweiz aus dem Europarat austreten soll, um nicht mehr an die Rechtsprechung des Straßburger Gerichtshofs gebunden zu sein. Das Gericht mache Politik, so der Vorwurf, und überschreite damit seine Kompetenzen.
Also, dass die Schweiz jetzt aus dem Europarat austritt, das zeichnet sich nicht ab. Aber die Heftigkeit der Kritik ist schon bemerkenswert. Wie es jetzt weitergeht, das ist noch offen. Die Regierung der Schweiz muss jetzt entscheiden, wie sie mit dem Straßburger Klimaurteil umgehen will, nachdem sich beide Parlamentskammern mehrheitlich dagegen gestellt haben. Aber das ist eben eine unverbindliche Sache. Wenn die Regierung der Schweiz sich aber diesem Votum des Parlaments anschließt, das wäre wirklich ein Novum, denn bislang hat sich noch nie ein Mitgliedsland des Europarats geweigert, ein Urteil umzusetzen. Also wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wir beschäftigen uns, ich glaube, zum ersten Mal mit Fußball. An diesem Freitag fängt ja die Fußball-Europameisterschaft der Herren an. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es 10 Spielorte über Deutschland verteilt. Erwartet werden Hunderttausende von Fußballfans, ja. Und das heißt natürlich auch, es wird einiges an CO2-Emissionen anfallen. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an.
Also zunächst mal, es soll die nachhaltigste Fußball-EM aller Zeiten werden. Das versprechen die Gastgeber, also die UEFA und der Deutsche Fußballbund, DFB. Das klingt erstmal gut, aber natürlich ist das auch ein bisschen vollmundig. Die Frage ist, wie will man das hinkriegen? Dazu hat das Umweltministerium schon vor 2 Jahren beim Öko-Institut eine Machbarkeitsstudie bestellt, wie die Europameisterschaft klimafreundlicher werden kann. Und in dieser Studie gibt es eine Abschätzung, wie viele Emissionen in den 4 Wochen des Turniers vermutlich anfallen werden. Und es gibt Vorschläge, wie man das möglichst nachhaltig gestaltet. Und von diesen Vorschlägen ist auch einiges aufgegriffen worden.
Insgesamt, das ist die Prognose der Studie, werden rund 500.000 Tonnen CO2 anfallen, also 500.000 Tonnen. Das ist jetzt nicht ultra, ultra, ultra viel, aber es ist halt das, was bei solchen Turnieren in der Regel anfällt. Und die meisten dieser Emissionen, nämlich 4/5, werden voraussichtlich durch den Verkehr verursacht. Ja, kein Wunder. Und hier vor allem durch die Anreise und Abreise internationaler Fans mit dem Flugzeug. Und der Vorschlag lautet dann natürlich, man braucht Maßnahmen, man braucht Angebote, damit die Fans mit der Bahn zu einem Spiel anreisen, statt den Flieger zu nehmen. Und so ein Angebot gibt es tatsächlich jetzt, nämlich ein vergünstigtes Bahnticket. Also das heißt, wer ein EM-Ticket hat, der kann deutschlandweit für 30 Euro mit der Bahn zu den Spielen reisen. In der ersten Klasse sind es dann 40 Euro. Und mit diesem Stadionticket, wenn man es hat, kann man an den EM-Spielorten den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen, gültig für 36 Stunden rund um den Spieltag. Ja, also ob das viele Leute dazu bringt, in den Zug zu steigen, das wird man sehen. So wahnsinnig empfehlenswert ist Bahnfahren in Deutschland ja nicht, also im Fernverkehr und wenn man es eilig hat, Stichwort Verspätung. Aber immerhin hat die Bahn und auch die regionalen Verkehrsbetriebe angekündigt, mehr Züge und Wagen während der EM einzusetzen.
Ja, mit solchen Maßnahmen könnte man fast die Hälfte der Emissionen vermeiden. Die UEFA rechnet damit, dass 260.000 Tonnen CO2 übrig bleiben. Und diese Emissionen, die UEFA spricht von nicht vermeidbaren Emissionen, die sollen kompensiert werden. Das war auch ein Vorschlag der Machbarkeitsstudie und das hat die UEFA auch bereits gemacht. Sie hat diese Restemissionen kompensiert und zwar wurden pro Tonne CO2 25 Euro gezahlt. Das Geld, insgesamt 7 Millionen Euro, floss in einen EM-Klimafonds und soll an Amateurvereine in Deutschland ausgeschüttet werden, die damit Klimaschutzprojekte bezahlen können. Nämlich so Sachen wie den Bau einer Solaranlage fürs Vereinsheim oder auch Wärmepumpen oder Flutlicht mit LED, um Energie zu sparen. Und wie man hört, haben sich über 4.000 Clubs dafür beworben.
In der Studie des Öko-Instituts ist diese Kompensation auch mit einem Preis von 50 Euro und von 100 Euro pro Tonne durchgerechnet worden, statt 25 Euro. Also das wäre dann sehr viel teurer für die UEFA geworden, aber sie hat sich eben für diese günstigste Variante entschieden. Ob es auch in Zukunft bei solchen Ereignissen wieder einen Klimafonds geben soll, darauf will sich die UEFA jetzt noch nicht festlegen. Der Verband will erstmal evaluieren, wie es mit dem Klimakonzept bei dieser Europameisterschaft läuft, bevor da eine Entscheidung fällt. Umweltorganisationen werden sicher auch ein sehr kritisches Auge drauf haben. Sie hätten sich gewünscht, dass das UEFA-Konzept noch viel ambitionierter ausfällt, etwa indem es während der EM möglichst keine Kurzstreckenflüge gibt oder dass die Anreise mit dem Auto bei allen Stadien eingeschränkt wird. Aber solche Forderungen fanden eben kein Gehör. In 4 Wochen werden wir sehen, wie gut es mit der Nachhaltigkeit bei dieser Europameisterschaft tatsächlich geklappt hat.
Und damit sind wir für heute am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gern in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Ja, und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gern an klima-update@klimareporter.de.
Ja, und vielen Dank und tschüss und ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.